Herzlich willkommen zu einem neuen Expertentalk bei MGO Medizin. Heute treffen wir eine inspirierende junge Frau, die sich aus einer großen gesundheitlichen Krise heraus als Schriftstellerin etabliert hat. Lea Herrmann erkrankte mit Anfang 20 an einer Enzephalitis, einer schweren Gehirnentzündung. Ihre Erfahrungen, insbesondere in der Reha-Klinik, dienten ihr später als Material für ihren ersten Roman, Hirnweh, 2022 erschienen im Morisken Verlag. Der Roman erzählt davon, wie es ist, als junger Mensch durch Krankheit aus dem Leben gerissen zu werden. Doch er ist nicht nur tragisch, die Sprache ist an vielen Stellen sarkastisch und sehr witzig. Und der Roman offenbart viele Feinheiten über das deutsche Reha-System und die Tücken der Arzt-Patient-Kommunikation. Ich bin Julina Plätziger. Ich bin Medizinjournalistin im Bereich Neurologie und Psychiatrie. Heute freue ich mich auf ein spannendes Gespräch über die Patientenperspektive, das Schreiben und den Wert von Identifikationsfiguren in der Medizin. Dafür begrüße ich dich, liebe Lea, herzlich im Podcast. Schön, dass du da bist.
Ja, vielen Dank. Erstmal auch nochmal danke für die Einladung. Ich freue mich total und bin auf unser Gespräch gespannt.
Super. Ja, ich auch. Du hast Journalistik studiert und arbeitest inzwischen auch als Redakteurin für eine Zeitschrift. Das heißt, das Schreiben lag dir ja schon immer nah. Aber wie kamst du darauf, über deine Krankheit einen Roman zu schreiben?
Genau, also während ich auf Reha war, es war 2013, Ende 2013, da hatte ich einen Blog, gar nicht mal für die Öffentlichkeit, sondern einfach für meine Freundin, dass die mitlesen, was mir so passiert und auch einfach, dass ich sowas habe, so tagebuchmäßig oder einfach noch eine Aufgabe, auch so ein bisschen zur Ablenkung, weil ich hatte damals auch meine Spiegelreflexkamera dabei und habe dann super viele Fotos gemacht. Dieser Blog, wie gesagt, war nie so wirklich öffentlich. Das war dann aber eine super Quelle für mich, als ich dann angefangen habe, das Buch zu schreiben, weil an manches konnte ich mich gar nicht mehr genau erinnern.
Ja, das finde ich auch jetzt total spannend, über den Kontext zu erfahren, denn das, würde ich sagen, ist auch eine der besonderen Qualitäten des Buches. Es ist so viel Detail darin und einfach so viel feiner Blick auf die Umstände und eben auf diese ganzen vielen Kleinigkeiten, die diesen Reha-Kontext, diese Atmosphäre und diese Stimmung ausmachen. Das ist jetzt wirklich interessant ist zu erfahren, wie du das damals dokumentiert hast. Und was war das dann aber für ein Moment, in dem du dir dachtest, jetzt ist der Punkt gekommen, an dem ich die Infos aus dem Blog der Öffentlichkeit zugänglich mache, indem ich das in einen Roman überführe?
Ich habe kurz davor, war ich in einem Gespräch mit einem Verleger, dem Thomas Peters vom Morisken Verlag. Den hatte ich im Sommer davor schon mal eine Buchidee geschickt und da hat er gemeint, die taugt ihm nicht so, aber er mag meinen Schreibstil und wenn ich dann nochmal eine neue Idee habe, kann ich mich gerne melden. Das habe ich dann gemacht im März 2020 und dann haben wir uns getroffen, darüber geredet und er hat gemeint, ja, das probieren wir jetzt, schreib einfach mal drauf los. Zack, eine Woche später war Lockdown und ich hatte super viel Zeit zum Schreiben und habe ihm die Kapitel dann immer gleich geschickt und er hat sich dann super gefreut. Also mir war immer klar, ich mache was draus, nur der Zeitpunkt, das war eigentlich relativ spontan, dass das dann 2020, dass ich zum Schreiben angefangen habe.
Ja, Glück für uns, weil ich finde, dass man aus deinem Roman wirklich sehr, sehr viel lernen kann und er sehr vielschichtig und extrem präzise in seinen Beobachtungen ist. Aber würdest du uns ein bisschen Einblick in deinen Schreibprozess geben?
Ich habe einfach drauf losgeschrieben. Ich bin da vielleicht auch so ein bisschen naiv reingegangen, weil ich immer gedacht habe, man schreibt so Bücher. Ich habe ihr Hirnweh auch nicht in chronologischer Reihenfolge geschrieben. Ich habe dann immer geschrieben, was mir gerade eingefallen ist. Das waren natürlich Erinnerungen von mir und ich habe die natürlich verfremdet. Ich habe dann noch einen Ex-Freund reingepackt. Das ist ein bisschen spannender gemacht und erst am Ende habe ich die so in so eine richtige Reihenfolge gebaut. Und dann noch so, ich habe es immer so Übergangkapitel geschrieben, damit es halt dann so logisch wird und es dann roten Faden gibt.
Finde ich total spannend, also aus Erinnerungsfragmenten eine Geschichte aufzubauen und dann später zusammenzusetzen. Und sie wird zu einem so klaren Entwicklungsbogen, also dein Roman ist ja auch als Entwicklungsroman bezeichnet worden, weil die Figur Hannah sich eben so entfaltet und auch verändert im Prozess der Reha. Ich würde jetzt auch sehr gern von dir erfahren, wie du die Figuren entwickelt hast, die teilweise so archetypisch auftreten, aber es sind auch sehr viele sehr interessante PatientInnen mit ihren eigenen Quirks so in der Klinik. Wie kamst du zum Beispiel auf den Sergej, den mysteriösen Mitpatienten, den wir so aus der Ferne kennenlernen?
als ich auf Reha war, war auch ein jüngerer Typ auf Reha. Ich hatte nichts mit dem zu tun. Der hatte aber immer graue Jogginghose, also oder komplett Set, graue Jogginghose, grauer Hoodie. Und der ist immer Entenfüttern gegangen. Das fand ich so skurril, dass da so ein junger Typ, der wie so ein Gangster gewirkt hat, dann immer an die Isar gegangen ist und die Enten gefüttert hat. Und dieses Bild von dem war noch so präsent in meinem Kopf, dass ich aus dieser Erinnerung dann einen kompletten Charakter gebaut habe.
Sergej ist tatsächlich auch aus einer literaturwissenschaftlichen Perspektive eine interessante Figur, weil er mit dem Klischee der mysteriösen jungen Frau bricht, der wir in der Kur begegnen. Also egal, ob wir Thomas Mann nehmen oder Theodor Fontane, in vielen klassischen Kurromanen tritt eine fragile junge Frau auf, die aus der Ferne betrachtet wird und du hast einen Mann geschrieben. Wenn wir deinen Roman jetzt nochmal literarisch betrachten, bevor wir zu den Implikationen und vielleicht auch der praktischen Relevanz für Ärztinnen und Ärzte kommen, was würdest du denn selber sagen? Welche Fragen und Themen verhandelt dein Buch?
Ich glaube, es geht auch sehr viel um Akzeptanz. Einfach zu akzeptieren, okay, man ist jetzt gerade krank, man ist jetzt gerade in einer Phase, da läuft das Leben jetzt nicht so, wie man will und man muss einfach die Pause, die man gerade hat, akzeptieren. Und es geht auch so ein bisschen um Zuversicht, also dass eine Krankheit nicht das Ende der Welt ist, sondern dass es dann doch immer irgendwie weitergeht.
Und war dabei deine Zielgruppe auch so ein ganz konkreter Gedanke beim Schreiben, dass du dir dachtest, das werden andere junge Menschen lesen, die krank sind, die es schwer haben, die sich vielleicht isoliert fühlen und das kann die Botschaft sein?
Also, ich kam mir wirklich wie eine Aussätzige vor, als ich auf Reha war. Ich habe auch viel gejammert und dachte, oh, nur mir passiert sowas. Und ich finde es dann auch schön, dass es dann Bücher gibt, wo man sieht, okay, ich bin nicht die Einzige in so einer blöden Situation. Es werden auch andere Leute krank und dann wieder gesund. Auch wenn man so jung ist, kann so etwas passieren. Und ich wollte einfach anderen Leuten mit dem Buch auch Mut machen und Zuversicht schenken.
Wie ist es denn bei deiner Figur Hannah in dem Buch? Kommt ein Moment, an dem es ihr besser geht und an dem sie mit ihrer Situation besser klarkommt?
Ich möchte nicht zu viel spoilern, aber zum Ende hin hat sie dann schon so Erlebnisse, wo sie merkt, okay, es ist gar nicht so verkehrt, dass ich jetzt doch auf Reha bin. Also, dass schon noch gut ist, dass medizinische Überwachung dabei ist und dass sie halt wirklich krank ist und nicht nur ein Schnupfen, sondern so eine Enzephalitis, so eine Entzündung im Gehirn. Das ist eben auch was Schwerwiegendes und es braucht auch einfach Zeit, das auszuheilen. Und vielleicht auch, dass man lernt, auf seinen Körper zu hören, was selbst mir, ich hatte ja auch eine Enzephalitis, immer noch schwerfällt. Also ich denke mir auch immer so, kann ich in die Arbeit gehen oder sollte ich zu Hause bleiben, wenn ich erkältet bin? Das ist ganz, ganz schwierig. Also man muss das auch lernen, auf seinen Körper zu hören.
Im Folgenden wollen wir uns mehr mit der Reha als besonderem Ort beschäftigen. Es ist oft ein Ort, der sehr isoliert ist, ein Randort, weg von der Gesellschaft, an dem andere Normalitäten und andere Regeln gelten. Protagonistin Hannah ist über ihre Umgebung oft frustriert, aber im Kern auch immer wieder amüsiert, denn sie bemerkt viele absurde Besonderheiten, die sie ironisch und flapsig kommentiert. Lea, ich finde, du hast so viel Lustiges aus dieser Situation und diesem Kontext rausgeholt. Was würdest du sagen, worin liegt dieses Comedy-Potenzial der Reha?
Also es ist super, super skurril. Also diese Szene, die ist mir wirklich passiert, da sitzt sie in einem grünen Sessel, bevor das Abendessen losgeht und die ganzen alten Leute, die scharen schon wirklich mit den Hufen und wollen in den Speisesaal und es ist noch zugesperrt und die klopfen an und die akzeptieren einfach noch nicht, Leute, ihr müsst jetzt noch 5 Minuten machen, warten, dann machen die auf. Wo ich mir auch gedacht habe, wo bin ich denn hier gelandet? Oder halt auch diese Anwendungen, die man hatte. Also es war wirklich so, wie so Kleinkinder mit Ball spielen. Und dann ist man so alle Gesellschaftsschichten, alle Altersgruppen zusammengewürfelt. Und man wird schon ein bisschen komisch mit der Zeit, wenn man halt auch so wenig Eindrücke hat. Oder halt auch die Kommunikation war wahnsinnig schlecht. Mir wurde mitgeteilt, ich soll unbedingt einen Bademantel mitbringen, weil ich werde da auch so, jetzt nicht Schwimmunterricht, aber ich werde da Einheiten im Schwimmbecken haben. Und dann habe ich mir extra einen tollen Bademantel gekauft. Dann komme ich hin und die sagen, ja nee, sie dürfen nicht ins Wasser. Sie hatten ja epileptische Anfälle, weil das Licht spiegelt sich im Wasser. Sie könnten ja dadurch einen epileptischen Anfall bekommen.
Na toll. Ja, also ich finde, dass eben diese Dichotomie auch im Roman sehr gut rauskommt. Du hast diese farbenfrohen und lustigen, augenzwinkernden, humorvollen Aspekte, aber du platzierst darin auch deine Kritik. dass zum Beispiel dieser Umgang mit den Kinderspielzeugen und so weiter, dass viele PatientInnen nicht in Lebenssituationen sind, in denen das angemessen erscheint und dass das vielleicht auch was Erniedrigendes hat. Das sind natürlich große Fragen mit sehr großen Implikationen und mich würde deshalb interessieren, für jetzt auch den einzelnen Arzt oder die einzelne Ärztin, die hier zuhört, siehst du irgendwelche Stellschrauben wie in der Kommunikation, in der Begrüßung, im persönlichen Umgang? Siehst du Kleinigkeiten, so sehr praxisnahe Dinge, die sofort umgesetzt werden könnten, die das abmildern oder die einfach ein anderes Gefühl beim Ankommen erzeugen könnten?
Was ich gut finden würde, ist wahrscheinlich finanziell und zeitlich einfach nicht drin, wenn man vorab mit den Leuten redet, so, was kannst du, was brauchst du, was solltest du mitnehmen? Also das gab's bei mir alles nicht. Und sonst ist ganz wichtig, erklären, was ist genau los? Also ich war wirklich Panikmodus. Ich hatte so Angst, dass ich sterbe. Also im Krankenhaus war es noch schlimmer und auch auf Reha. Also ich wusste nicht, wie sieht meine Zukunft aus? Kann ich jemals richtig arbeiten? Bleibt mir was? Oder halt auch so, warum habe ich jetzt Kopfschmerzen? Ist das einfach random oder ist das von der Enzephalitis?
Ja, du hast zum Beispiel diese sehr eindrückliche Szene rechts am Anfang des Romans, in dem klar wird, wie komisch das für Hannah ist, dass sie so von Arzt zu Arzt rennt, um eigentlich halt Informationen und Wissen über sich selbst zu bekommen und wie seltsam dieses Gefühl ist, im Krankenhaus und dann später in der Reha zu sein und zu wissen, ich bin von Menschen umgeben, die alle mehr über mich wissen als ich selbst und wie befremdlich das ist und wie besorgniserregend und wie unautonom sich das anfühlt, oder?
Ja, also ich weiß noch, im Krankenhaus ist mir ganz viel Blut abgenommen worden, wo ich mir auch gedacht habe, was machen die denn damit? Und ich habe nie erfahren, was da getestet worden ist. Und da hieß es immer, ja, ich krieg dann auf Reha Bescheid. Und die wussten gar nichts von dieser Blutabnahme. Und das ist dann schon skurril. Also ja, man ist so völlig fremdbestimmt. Man weiß nicht, was haben die denn da genau gerade untersucht an mir?
Ein Kunstwerk wie Hirnweh von Lea Herrmann kann zum einen ein Identifikationsangebot für andere Betroffene oder Angehörige sein, aber auch medizinischem Fachpersonal eine neue Perspektive eröffnen. Eine sehr wichtige Perspektive, nämlich die, wie es sich anfühlt, zum ersten Mal im Krankenhauskontext aufzuwachen und von den Begriffen und Abläufen überhaupt nichts zu wissen. Viele vermeintliche Selbstverständlichkeiten sind Patientinnen oft überhaupt nicht klar. Hier kann schon ein einziger zusätzlicher einordnender Satz, wozu die nächste Behandlung gut ist oder warum das EEG wiederholt werden muss, eine ganz andere Orientierung bieten. Lea, du hast eben gesagt, dass du im Kontext der Enzephalitis Todesangst erlebt hast und auch deine Protagonistin geht durch sehr, sehr, sehr schwierige Situationen im Buch. Was kann eine Ärztin oder ein Arzt ganz konkret tun, um dieser Angst zu begegnen?
Also wirklich ernst nehmen. Also ich hatte da auch ein krasses Beispiel, auch wieder Krankenhaus. Ich lag auf der Akutüberwachungsstation und da kam wirklich der Oberarzt mit den Assistenzärzten rein und sie so, ja, Frau Herrmann, es sieht jetzt nicht so gut aus bei Ihnen. Und da denkst du dann auch so, ja, was heißt das? Oder halt einfach nicht so, ich glaube, er wollte lustig sein, aber bei mir kam es halt überhaupt nicht lustig an. Ich dachte mir, jetzt muss ich sterben. Ja, wieder erklären. Was ist mit ihrem Körper passiert? Warum ist das so? Warum machen wir das? Also es muss ja kein langes Gespräch sein, aber nochmal so einordnen, das ist passiert, weil das und das war. Man hat so Angst, also ich war ja wirklich immer auf Adrenalin und hatte auch Angst vor der Visite und solche Sachen.
Der 2023 erschienene Gesundheitsnavigator der AOK untersuchte verschiedene Zufriedenheitsdimensionen von PatientInnen nach der Entlassung aus einer Klinik. In der Studie zeigte sich grundsätzlich ein sehr positives Bild. Die meisten Menschen fühlten sich respektvoll und gut behandelt. 89% waren sehr zufrieden mit der Kommunikation mit dem medizinischen Fachpersonal. Wir wissen allerdings aus einer amerikanischen Studie von 2024, dass sich die Zufriedenheit von Neurologie-PatientInnen signifikant verschlechtert, wenn sie von mehreren Ansprechpartnern gleichzeitig betreut werden. Das Vertrauensverhältnis und auch das Gefühl des umfassenden Respekts leiden, sobald mehrere ÄrztInnen zuständig sind. Hier kann eben dieser Eindruck entstehen, ohne richtige Einsicht in den Untersuchungsverlauf herumgereicht zu werden. Laut Lea Herrmann macht an der Stelle ein einziger zusätzlicher Einordnungssatz bei der Begrüßung einen gewaltigen Unterschied für die Nachvollziehbarkeit der Interventionen und das Wohlbefinden der zu Behandelnden.
Also ja, ich weiß es selber, das Pflegepersonal, die Ärztinnen, die haben wenig Zeit, aber es wäre schon wichtig, da ein bisschen mehr erklären.
Man ist ja in einem solchen Moment oft nicht nur isoliert vom alten Alltag, vielleicht so von der Identität, die man ansonsten hatte, sondern auch oft tatsächlich von den Menschen, die man liebt. Freundschaften können in solchen Krisen zerbrechen. Menschen wenden sich ab oder sind irgendwie überfordert. Was würdest du sagen, deiner Erfahrung nach, warum isoliert das Thema Krankheit so sehr?
Ich glaube, dass von Patientinnen-Sicht ist es auch viel Scham. Also mir war es peinlich. Mir war es total peinlich, dass ich jetzt so krank bin, dass ich auf Reha bin. Ich habe es auch nicht allen gesagt. Ich weiß noch, einem Bekannten habe ich gesagt, ich bin ein bisschen krank. Und der wusste das volle Ausmaß nicht. Und auf der anderen Seite von FreundInnen, die wissen nicht, wie sie damit umgehen sollen. Also eine Freundin hat zum Beispiel zu mir gesagt, ist auch ein Satz, der im Buch vorkommt, zieh's doch als Wellnessurlaub. Aber du kannst das auch die schönen Sachen nicht so ganz genießen, weil du weißt einfach, mit meinem Körper stimmt irgendwas nicht.
Das Ganze ist jetzt über 10 Jahre her. Du hast dich als Autorin etabliert, mit Hirnweh Preise gewonnen und sehr vielen Menschen ein Buch geschenkt, in dem sie sich wiederfinden. Was steht als nächstes an? Darfst du schon über dein nächstes Buchprojekt sprechen?
Ich glaube, der Name, den verrate ich jetzt noch nicht, aber es ist was komplett anderes. Also viele Leute hatten immer gehofft, dass ich eine Fortsetzung schreibe, weil sie wissen wollten, wie es mit Hannah weitergeht. Das ist es nicht. Es geht um Freundschaft. Also es ist eine Clique. Und ich musste natürlich wieder ein hartes Thema nehmen. Einer aus der Clique ist gestorben vor 10 Jahren. Und die treffen sich dann nach 10 Jahren wieder und entdecken dann, dass die Person, die gestorben ist, was von ihnen verborgen gehalten hat. Und dann versuchen zwei Protagonisten herauszufinden, was damals los war. Es geht auch um Trauer und war man ein guter Freund, war man eine gute Freundin, auch so ein bisschen Schuld. Also es ist eine Freundschaftsgeschichte, sage ich mal. Weil Hirnweh ist ja auch Freundschaft ein wichtiger Aspekt. Ja. Und ich glaube, mir liegen so Freundschaftsgeschichten. Also ich mag das wahnsinnig gern.
Das klingt spannend. Und Freundschaft ist ja auch literarisch ein unterrepräsentiertes Thema im Vergleich zur romantischen Beziehung oder zur Familie.
Voll.
Und da können sich deine Fans ja auf jeden Fall freuen, dass du auch wieder ein Thema aufgreifst, das in Hirnweh vorkam, auch wenn es nicht die Krankheit ist.
Und ich glaube, auch der Humor ist auch da. Anders kann ich, glaube ich, nicht schreiben.
Ich freue mich auf jeden Fall sehr drauf und bedanke mich sehr herzlich bei dir, dass du heute im MGO Medizin Podcast warst. Danke, dass du deine Geschichte und deine Erfahrungen mit uns geteilt hast.
Vielen Dank. Mir hat es auch super viel Spaß gemacht.